SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
11. April 1909, die Gründung der Stadt Tel Aviv.
Tel Aviv!
Es lebt sich gut in Tel Aviv, sang Bracha Zephira, die berühmte israelische Sängerin jemenitischer Herkunft. Für die einen ist Tel Aviv die Partystadt, die Stadt ohne Pause. Für die anderen die politisch liberalste Stadt des Nahen Ostens.
Ich denke, beides stimmt. Auf der einen Seite ist Tel Aviv the Bubble, nennt man das. Ja, man kann in Tel Aviv leben und überhaupt nichts mitbekommen von irgendwelchen israelisch-arabischen, palästinensischen Konflikten. Man lebt in seiner Blase und hat ein gutes Leben.
Uriel Kashi, geboren in Tel Aviv, Historiker, leitet Bildungsreisen in Israel und ist Mitarbeiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.
Auf der anderen Seite war es gerade in Tel Aviv immer der Fall, dass man gesagt hat, wir müssen auch über Besatzung sprechen, wir müssen auch über die Rechte der Palästinenser sprechen, wir können dieses Thema nicht ausklammern. Das heißt, ja, es stimmt beides. Ja.
Tel Aviv ist eine junge Stadt am östlichen Mittelmeer. Endlose weiße Strände prägen das Stadtbild ebenso wie glitzernde, mondäne Wolkenkratzer vor der Kulisse der uralten Hafenstadt Jaffa. Die Sommer sind feucht-heiß, die Winter luftig und mild. Eine alte Fotografie zeigt die Sanddünen nördlich von Jaffa. Mitten in den Dünen, dicht gedrängt, steht eine Gruppe von Menschen im Kreis. Die Frauen tragen schwarze Röcke, die Männer Anzug und Melonenhut, dazwischen Kinder.
Der Mythos erzählt zumindest, das waren genau 60 Familien, die sich am 11. April 1909 auf den Sanddünen nördlich von Jaffa trafen und das Los warfen.
Der zionistische Verein Achuzat Beit, Deutsch Hausbaugesellschaft, hat nördlich von Jaffa rund 9 Hektar Dünengelände von einem arabischen Scheich gekauft. Die alte Fotografie hält jenen Augenblick fest, als Akiva Arie Weiss die Parzellen unter den Mitgliederfamilien der Achuzat Beit verlost. Seine Enkelin Edna Yakutieli Cohen erzählt später:
Für ihn war die Verlosung der Grundstücke ein historisches Ereignis. Deswegen loste er sie nicht mit Zetteln, sondern mit Muscheln.
Ganz am Anfang war das Ideal eine Gartenstadt, das heißt schindelgedeckte Häuser mit kleinen Gärten drumherum, eine neue Stadt mit breiten, sauberen, besonders ruhigen Straßen, also ein Gegenmodell zu dem überfüllten, dreckigen, lauten Jaffa, das ist, was man sich wünschte.
Das Los Nummer 43 fällt auf das Ehepaar Meir und Sina Dizengoff, eingewandert aus dem russischen Zarenreich. Ihre Parzelle wird später die Adresse Rothschild Boulevard 16 tragen, heute eine der teuersten Wohnstraßen von Tel Aviv. Meir Dizengoff wird der erste Bürgermeister und sein Wohnhaus schreibt Geschichte. Hier verliest fast 40 Jahre später David Ben-Gurion die israelische Unabhängigkeitserklärung. Welchen Namen soll die neue Siedlung erhalten?
Herzliya.
Nach Theodor Herzl, der 1897 in Basel die zionistische Bewegung gründet, die für das jüdische Volk die Schaffung einer gesicherten Heimstätte in Palästina erstrebt.
Jeffefia.
Die schönste, als hebräische Variante von Jaffa, die Schöne. Aber dann schlägt einer Nahum Sokolows hebräische Übersetzung von Theodor Herzls Romantitel Alt-Neuland vor. Tel Aviv, Hügel des Frühlings. Vom Augenblick seiner Gründung an lebt Tel Aviv mit dem Widerspruch von zwei Rechten, wie es der verstorbene israelische Schriftsteller Amos Oz ausdrückt.
Eine neue Stadt entsteht, aber der Boden, auf dem sie erbaut wird, hat schon eine Geschichte.
Nicht die Sanddünen vor Jaffa, die waren tatsächlich unbesiedelt. Oz meint die ganze Region, die damals seit fast 400 Jahren zum Osmanischen Reich gehört. 98% der Bewohner sind Araber. In Jaffa leben auch jüdische Familien und christliche Armenier. Dann, Mitte des 19. Jahrhunderts wird die dünn besiedelte Randprovinz zum Tummelplatz christlicher Schwärmer aus Europa.
Das Land, in dem Jesus gewirkt hat, das gab die deutschen Templer. Die kümmerten sich um die Verkehrswege zwischen Haifa und Nazareth, aber auch zwischen Jaffa und Jerusalem. Die bauten Hotels für die Pilgerinnen und Pilger. Sie etablierten die Jaffa-Orange als Marke. Die Stadt wuchs, platzte aus allen Nähten.
1882 beginnt nach heftigen antisemitischen Pogromen in Russland und Polen die jüdische Einwanderung nach Palästina. Ab 1933 folgt die Flucht vor dem Naziterror in Deutschland. Hinzu kommen Juden aus orientalischen Ländern. 1936 umfasst die jüdische Bevölkerung Palästinas über 600.000 Menschen. Allein Tel Aviv hat jetzt 150.000 Einwohner. In Jaffa wächst der arabische Widerstand. Vor allem ab 1920, als die Briten nach der Niederlage der Osmanen im Ersten Weltkrieg die Mandatsherrschaft in Palästina übernehmen.
Am 1. Mai 1921 brach in den Gassen der Altstadt von Jaffa plötzlich ein Pogrom aus. Die arabische Polizei ging gemeinsam mit plünderndem und mordendem Hafengesindel gegen Juden vor,
schreibt damals der Zionist Wolfgang von Weisel. 47 Juden und 48 Araber sterben bei den Unruhen.
Binnen einer Stunde hatte die jüdische Selbstwehr einen Sperrriegel zwischen Tel Aviv und den arabischen Quartieren Jaffas gezogen. Kein Araber wurde nach Tel Aviv gelassen, kein Jude nach Jaffa. In diesen Tagen entstand Tel Aviv. Aus der Vorstadt war eine Stadt geworden, die erste jüdische Stadt.
Erst 1950, 28 Jahre und unzählige arabisch-jüdische Konflikte später, werden die beiden Städte vereint. Unter dem heute offiziellen Namen Tel Aviv-Jaffo.
Wenn man mit dem Flugzeug nach Israel reinfliegt und man blickt auf Tel Aviv, dann kann man eigentlich nicht erkennen, wo fängt Tel Aviv an, wo hört Tel Aviv auf und wo beginnen die ganzen Vororte.
Über 14 Kilometer erstreckt sich die Stadt heute entlang der Strände des Mittelmeers. Ständiges Verkehrschaos gehört zum Alltag. In den 1920er, 30er Jahren war dort nichts als Sand. Dora Kraus, eingewandert 1933, erinnert sich an die Frischmannstraße, heute mitten in Tel Aviv.
An der Frischmann fing der Sand an und da ging man rüber nach Sarona, auf Brettern durch den Sand. Da hat man seine Eier gekauft von den Arabern, der hat da gesessen und die Apfelsinen gekauft.
Martin Hauser, eingewandert 1933.
Es wurde mal sehr viel gebaut und ich ging stolz ein paar Tage nach meiner Ankunft als erster Arbeitsplatz auf dem Bau. Nachdem ich eine Woche auf dem Bau gearbeitet hatte und mir meine Hände blutig gerieben, musste ich aufhören und ging dann zur Arbeit in einem Orangenplantage.
Die Gründerjahre sind hart und dennoch für viele eine liebenswerte Erinnerung.
Die Apfelsinen waren so billig zu der Zeit. Für einen Piaster so viel, wie du tragen kannst. Das war das Maß.
Die Ben Yehuda war früher eine elegante und schöne Straßeneinkaufsstraße von den Jeckes. Die Ben Yehuda war damals die Straße. Die Ben Yehuda war jeckisch.
Jeckes, so nennt man damals die deutschen Einwanderer. Von Jacke, von rheinisch Jeck. Die Herkunft des Wortes ist unklar. Aber bis heute gibt es den Begriff für Menschen, die pedantisch, diszipliniert oder humorlos sind.
Ein großer Teil der Straßen war ungepflastert. Die Häuser waren alle in einem ziemlichen Durcheinanderstil gebaut.
Der riesige Bedarf an Wohnraum, wilde Bautätigkeit. Es mündet in einem architektonischen Mischmasch. Ein jiddisches Wort, wie Baldowern, Chutzpe, Malochen, Meschugge, Tacheles-Reden, Zoff. Alles Wörter, die im heutigen Alltagshebräisch noch verstanden werden. Der Architekturhistoriker Michael Levin sagt:
Tel Aviv hatte viele Ambitionen. Es gab eine Oper, Ich erinnere mich, dass jeder Sänger in seiner Muttersprache sang. Das war sehr lustig, so eine Art Vereinte Nationen. Es gab auch ein Theater, das Habima-Theater.
Kultur spielt von Anfang an eine große Rolle, erinnert sich auch der verstorbene Schriftsteller Joram Kanyuk, dessen Vater für Meir Dizengoff arbeitete.
Dizengoff, der Bürgermeister, mochte ihn und machte ihn zum Sekretär. Und dann sagte Dizengoff: Pass auf, Ludwig der 15. oder wer auch immer hatte 5 Bilder und gründete damit den Louvre. Also warum sollen wir nicht auch ein Museum aufbauen?
Im Parterre von Dizengoffs Wohnhaus am Rothschild-Boulevard beginnt 1934 die Geschichte des Tel Aviv Museum of Art. Auch viele Architekten emigrieren in den 1930er Jahren. Erich Mendelssohn, Lotte Kohn und jüdische Schüler von Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier. So kam der Bauhausstil und seine Varianten nach Tel Aviv.
Dies war ein fantastisches Laboratorium der Moderne. Hier gab es die Möglichkeit, nicht nur ein oder zwei Gebäude zu schaffen, sondern ganze Straßenzüge, ja sogar eine ganze Stadt im Stil der Moderne.
Für die mehr als 4000 Gebäude im Bauhaus- oder internationalen Stil prägt der Architekturhistoriker Michael Levin 1984 den Begriff »die weiße Stadt« und beflügelt damit nach Jahrzehnten der Vernachlässigung den Denkmalschutz in Tel Aviv. Heute hat Tel Aviv mehr als 450.000 Einwohner, mit Umland fast 3 Millionen. Vom Orangenexporteur zur Start-up-City, so lautet der Slogan der Metropolregion Tel Aviv-Jaffo. Sie ist das Wirtschaftszentrum Israels mit hochentwickelter IT-Branche, Diamantenbörse und rund 700 Start-up-Unternehmen. Das Wall Street Journal bewertet sie als eine der innovativsten Städte der Welt, noch vor New York.
Tel Aviv ist eine Universitätsstadt natürlich, das lockt viele junge Menschen an und das Nachtleben, viele Festivals, Partys, eine der größten LGBTQ-Paraden der Welt findet in Tel Aviv statt. Es ist aber auch eine sehr, sehr teure Stadt,
sagt Uriel Kashi.
Wenn man die Gesamtkosten zusammenrechnet, von den Mietkosten über Lebensmittel, über alles, was dazugehört, Tel Aviv ist nicht nur eine der teuersten Städte in Israel, es ist tatsächlich eine der teuersten Städte der Welt.
Der Sitz der Regierung und des Parlaments ist zwar in Jerusalem, das Verteidigungsministerium und die meisten Botschaften befinden sich aber in Tel Aviv.
Die großen Demonstrationen, egal was man fordert, von links, von rechts, von religiös, von säkular, finden immer in Tel Aviv statt.
Auf dem Rabinplatz, wo monatelang jede Woche Hunderttausende gegen die geplante Justizreform demonstrieren. Bis zum 7. Oktober 2023. Dann legt sich der Terrorangriff der Hamas wie eine dunkle, lähmende Wolke über die sonst so lebendige Stadt.
Ja, der 7. Oktober war erstmal für die gesamte israelische Gesellschaft natürlich ein riesiger Schock. Tausende von Raketen, die innerhalb von wenigen Stunden abgefeuert wurden, auch auf Tel Aviv. Und die größte Zahl der Opfer dieses Terroranschlags durch die Hamas waren ja genau die weltoffenen, liberalen, säkularen Juden, die auf dem Nova Musikfestival waren, wo es über 350 Tote gab, allein an diesem ersten Tag. Und damit auch genau die Menschen, die man in Tel Aviv sehr, sehr gut kennt.
Nur langsam erwacht die Stadt aus ihrer Schockstarre. Die Menschen gehen wieder zur Arbeit, Cafés, Läden, Bars und Museen sind wieder geöffnet. Tel Aviv tanzt auf dem Vulkan. Doch Uriel Kashi bleibt hoffnungsvoll.
Tel Aviv ist pure Energie. Seit ihrer Gründung als erste moderne jüdische Stadt im Jahr 1909 hat sie sich dank ihrer Weltoffenheit und kulturellen Vielfalt zu einer der weltweit dynamischsten und innovativsten Städte der Welt entwickelt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an die Stadtgründung von Tel Aviv am 11. April 1909. Zeitzeichen morgen über den Großangriff der SS auf Widerstandsgruppen in den Cevennen.